Es ist mir aufgefallen, dass das Thema, das ich mit Ihnen bespreche, wenn ich hier bin, ein Thema ist, das ich fast überall zu jeder Jahreszeit aufgreifen kann. Das Thema lautet ja, warum kam Jesus in die Welt? Erstens geht es um Jesus. Und Jesus ist immer ein angebrachtes Thema. Ich kann also über dieses Thema irgendwo und irgendwann sprechen. Ich habe immer das richtige Thema. Und dann, warum kam Jesus in die Welt? Das ist ein Thema, das kann ich im Winter zur Weihnachtszeit, das kann ich im Sommer aufgreifen, das passt zur Osterzeit, das passt für den Herbst. Das Thema Jesus, warum er in die Welt kommt, ist das zentrale Thema. Und ich möchte damit heute Morgen fortsetzen. Jesus kommt in die Welt, um Menschen aus ihrer Not zu helfen. Allerdings, das möchte ich jetzt schon vorweg sagen, er tut das nicht auf einmal. Er hilft uns, soweit es angebracht ist. Er hilft uns aus der zentralen Not zuerst. Die letzte Not wird erst behoben, wenn er wiederkommt. Aber darüber möchte ich heute Morgen nicht so viel sagen, aber das sollte man vorweg wissen. Jesus Christus kommt in die Welt, um Menschen aus ihrer Not zu helfen. Das wird in der Weihnachtszeit bei der Geburt Jesu klar und deutlich gesagt. In Lukas Kapitel 2 heißt es, der Bote sagte zu ihnen, den Hirten, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich bringe euch eine gute Kunde von großer Freude, die dem ganzen Volk gelten wird. Es ist nämlich für euch heute geboren worden, ein Retter, der Messias ist, der Herr in der Stadt Davids. Das Kindlein, das geboren worden war, als kein Raum in der Herberge war, wir wissen nicht genau, wo es dann eigentlich war, vielleicht in einer Höhle, in einem Stall irgendwo, auf jeden Fall, er ist der Retter, das macht der Himmel der Erde hier kund. Hirten auf dem Felde bekommen die Nachricht, der Messias, der verheißene Retter ist jetzt da. Er ist der Herr. Es ist mir in letzter Zeit aufgefallen, dass die Schrift Wert darauf legt, dass der uns rettet, der unser Mittler ist, der unser hoher Priester ist, besonders wird das im Hebräerbrief deutlich, der ist König zu gleicher Zeit. Wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, wird einem vielleicht klar, warum das so ist. Denn nur jemand, der über Umstände verfügt, kann ja eigentlich retten. Jemand, der wirklich etwas ausrichten kann, der kann helfen. Nun haben wir einen, der ist König der ganzen Welt. Mit anderen Worten, es gibt keine Not, in der er nicht helfen könnte. Das ist nun der Helfer. Das ist jetzt der Retter, den wir brauchen. Das ist der allen Menschen helfen kann. Eine weitere Stelle haben wir in Lukas 4. Die Szene, die Situation ist Nazareth, genau die Synagoge. Jesus meldet sich zum Reden. Und er will über einen Text in der Bibel reden. Ihm wird die Rolle gereicht und er schlägt den Jesaja auf. Es heißt in Lukas 4, Vers 18 und 19, Jesus liest aus Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das Gesicht, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen das angenehme Jahr des Herrn. Dazu wurde Jesus ausersehen, um in die Welt zu kommen, um uns zu helfen, damit Menschen befreit würden, aus ihrer geistlichen Blindheit herauskämen, aus ihrer Gebundenheit und dann in die Freiheit hinausgesandt würden. Jesus ist gekommen vom Himmel als erwählter Messias Gottes, um Menschen hier zu retten, zu befreien aus ihrer Not. Lukas 19, Vers 10 macht Jesus das klar im Haus des Zachäus. Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten das, was verloren ist. Der Zachäus war verloren. Stellen wir uns das vor, wenn Menschen verloren sind. Vielleicht waren sie schon mal verirrt und sie fanden sich selbst nicht mehr zurecht. Mir ist es als Kind geschehen. Und wenn dann keiner mich gefunden hätte, wäre ich vielleicht elend umgekommen. Aber Gott in seiner Gnade hat mich finden lassen. Später wurde ich gefunden von meinem Herrn. Ich fand mich nicht zurecht. Ich wusste nicht, wie ich zu Gott kommen konnte. Ich war in einem christlichen Haus aufgewachsen oder war dabei, groß zu werden. Ich war noch ein Junge, aber ich wusste nicht ein noch aus. Ich wusste, ich war verloren. Ich befand mich in einer geistlichen Nacht. Verloren. Der Zachäus hätte sich nie zurechtgefunden. Ich glaube, es ist Keil, macht darauf aufmerksam, dass das Schaf ein Tier ist, das immer von Anfang an mit Menschen zusammen war. Es ist ein Tier, das sich selbst nicht zurechtfindet. Es braucht Hilfe. Kein Wunder, dass Gott uns mit dem Schaf vergleicht. Ich meine, er hat das Schaf extra dafür geschaffen, damit es ein Bild sei von uns. Wir brauchen wirklich Hilfe. Und nun kommt Gott selbst und sucht uns und findet uns, Gott sei Dank. Zachäus war gefunden. Dazu kam Jesus in die Welt, um solche zu suchen und zu finden. In Johannes 10, Vers 9 sagt Jesus weiter: Ich bin die Tür. Und wenn die verschlossen ist? Nein, sie ist offen. Ich bin die Tür, der Eingang. Wenn jemand durch mich eingeht in die Familie Gottes, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Man muss sich einmal vorstellen, welches Bild Jesus hier gebraucht. Das von der Hürde oder von dem Stall oder von dem, wie sagt man dem? Pferch, ja, danke schön. Entweder ein Zaun oder überdacht, je nachdem. Und jetzt soll es in diese, in diesen Pferch hinein oder in diesen Stall, wenn er überdacht ist. Das heißt, das Schaf ist draußen und zunächst ohne Hirte. Es ist den Elementen und den Wölfen und den Dieben ausgeliefert. Und nun sagt Jesus, weil er der Hirte ist: Wenn jemand zu mir, dem Hirten, kommt und durch mich in den Pferch kommt, in den Stall, dann wird er gerettet. Dann ist er aufgehoben, dann ist er in meiner Obhut. Und was dann? Dann wird er wieder rausgehen. Oh, oh. Nein, nein, nicht alleine. Dieses Mal ist das Schaf nicht alleine. Es geht immer noch darum, dass wir hinausgehen in diese Welt. Aber dieses Mal unter der Führung des Hirten. Und unter seiner Führung haben wir Weide, das heißt Leben. Beides, das, was wir brauchen zum Leben, Weide und Schutz, Bewahrung vor Wegnahme von Leben. Jesus ist dazu gekommen, damit wir Schutz und Leben hätten. 1. Timotheus 1, Vers 15. Ist es nicht schön, dass wir einen Vers nach dem anderen lesen dürfen? Gott betont dies in seiner Schrift, in seiner Offenbarung. Dieses Wort wurde mir kürzlich wichtig in meiner stillen Zeit. 1. Timotheus 1, Vers 15. Treu ist das Wort. Vielleicht haben Sie in Ihrer Übersetzung glaubwürdig, vielleicht noch ein anderes Wort. Das griechische Wort bedeutet eigentlich treu. Treu ist das Wort. Ja, wie kann ein Wort treu sein, eine Sache? Menschen können treu sein, aber ein Wort? Ja. Wie kann es treu sein? Es enttäuscht nie. Auf dieses Wort ist Verlass. Sie können sich darauf verlassen. Es wird uns nie täuschen. Diese Aussage trügt nie, sie führt nie in die Irre. Sie enttäuscht nie. Treu ist das Wort und aller Annahme wert. Weil es treu ist, kann man es annehmen, kann man sich darauf verlassen. Was? Dass Christus Jesus in die Welt kam, Sünder zu retten. Ausgerechnet Sünder. Ausgerechnet solche, die sich vertan hatten, die untreu gewesen waren, die Rebellen gewesen waren. Solche will Jesus retten. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, Sünder zu retten, unter denen ich der Erste bin. Ich stehe vorne dran. In dieser Liste bin ich der Schlimmste. Und vielleicht ist mancher von uns schon auch zur selben Überzeugung gekommen. Aber darin zeigt sich die große Gnade, sagt Paulus, dass er die Schlimmsten herausruft und rettet. Und wenn die Sünde blutrot sein sollte, kann sie weiß werden wie Schnee. Wie hilft nun Jesus aus unserer Sündennot und aller Not, die damit verbunden ist und dadurch gekommen ist? Wie rettet er? Das möchte ich heute Morgen noch einmal sagen. Wir kennen das, aber es ist ja schön, die Botschaft immer wieder zu hören. Wir sind ja wie Kinder, die es immer wieder hören können. Es ist eine süße Kunde, eine kostbare Kunde. Hebräer 9, Hebräer 9, 26 in der Mitte. Ich weiß nicht, warum die Verseinteiler hier nicht einen nächsten Vers ansetzen. Ist ein neuer Gedanke eigentlich, ein neuer Satz. Hebräer 9, Vers 26 in der Mitte heißt es: Aber nun ist er einmal am Ende der Welt erschienen. Als Jesus kam, war es das Ende der Welt. In einem zweifachen Sinne wahrscheinlich. Mit ihm findet die Welt ihr Ende am Kreuz. Paulus sagt, mit Christus ist mir die Welt gekreuzigt. Wenn der Schöpfer stirbt, stirbt auch die Schöpfung gleichsam. Andererseits beginnt mit dem Kommen Jesu das Ende der Welt, die Wehen setzen ein. Jetzt geht es nicht mehr Richtung Hoffnung für diese Welt. Die Welt kann nicht mehr verbessert werden. Die Leiden setzen ein. In der Offenbarung lesen wir dann bald, dass der Friede von der Welt genommen wird. Der römische Friede hörte bald nach dem Kommen Jesu auf und seitdem ist Krieg auf Erde. Jetzt bald 2000 Jahre, immer wieder Krieg. Der römische Friede, der ein Weltfriede war, ist vorbei. Das letzte Mal, dass in dieser Welt Friede war. Krieg, Leiden, es geht dem Ende zu. Kein Wunder, dass Petrus sagt, das Ende aller Dinge ist herbeigekommen. Gemeinde lebt heute nicht mehr wie Israel. Gemeinde Jesu ist aber deshalb nicht pessimistisch. Sie ist pessimistisch in Bezug auf die Geschichte dieser Welt, aber nicht in Bezug auf das, was Gott noch vorhat. Wir gehen dem Morgen entgegen, Die Nacht kann dunkler werden, kurz bevor es Morgen wird. Aber wir warten nicht auf diese Stunde. Wir warten auf den Morgenstern. Jesus Christus ist einmal erschienen gegen Ende der Welt, um durch sein Opfer Sünde wegzutun. Das ist die größte Botschaft, die beste Botschaft, die wir je hätten hören können. Die Sünde ist weg. Das bedeutet uns rein nichts, wenn wir keinen heiligen Gott kennen. Aber wenn wir einen heiligen Gott kennen, der ein Recht hat, uns umzubringen, der gerecht wäre, wenn er uns umbringen würde. Manchmal frage ich Menschen, die kommen, sie wollen sich bekehren, sie wollen gerettet werden, aber ich frage mich, ob sie noch schon wirklich überzeugt sind von ihrer Not. Dann stelle ich manchmal Fragen, die unerwartet sind. Die erwarteten Fragen, die wir gewöhnlich stellen, bei denen hat man sich ja geübt, eine Antwort darauf zu geben, nicht wahr? Sind Sie Christ? Ja, natürlich. Das ist eine Frage, die kann man schnell beantworten. Aber wenn man die Fragen so stellt, dass sie neu für die Ohren sind, dann ist man gezwungen, ehrlich zu sein. Und dann habe ich gefragt, wenn Gott sie heute in die Hölle schicken würde und für alle Ewigkeit, hätte er dann so ungefähr das Richtige mit ihnen getan? Wie will man jetzt auf die Frage antworten? Das ist es, was wir verdient haben. Das ist in klarem Deutsch, ich glaube, das kann man auch in Schweizerdeutsch sagen, unser Los. Aber nun heißt es, Jesus Christus ist gekommen, um diese große Barriere zwischen uns und Gott, diese Sünde, wegzutun. Und als Jesus ausrief am Kreuz, es ist vollbracht, war der Sinn seines Kommens eigentlich geschehen. Sünde wegzunehmen durch sein Opfer. Aber es kostete ein Opfer. Das geht nicht einfach so. Da fragt ein Professor, ich glaube in Göttingen, sollte Gott der Einzige sein, der nicht vergeben kann? Und warum können wir vergeben? Weil es nur einen Einzigen gibt, der vergeben kann. Deshalb, es gibt nur einen, der vergeben kann. Es gibt nur einen, der wirklich entlassen kann in die Freiheit, wenn das richtige Opfer dargebracht worden ist. Er ist zu heilig, er kann die Sünde nicht dulden. Er kann sie nicht einfach gehen lassen, ein Auge zudrücken. Sie muss bestraft werden, sonst ist er nicht mehr Gott. Aber er selbst hat an seiner Liebe dafür gesorgt, dass seiner Heiligkeit entsprochen würde. Und nun hat er die Sünde weggenommen. Dazu kam Jesus in die Welt. Er wusste von Anfang an, es ging Richtung Kreuz. Siehe, Kapitel 10 heißt es dann, beim Kommen in die Welt, sagt er zum Vater, schau, ich komme in die Welt, deinen Willen zu tun. Einen Leib hast du mir bereitet. Einen Leib als Opfermöglichkeit. Johannes 1, Vers 29 ruft Johannes der Täufer aus. Gestern, glaube ich, war es auf dem Rückweg aus dem nördlicheren Teil Deutschlands, hörten wir eine Kassette und da erinnert ein Ausleger an das Gemälde von Matthias Grünewald. Wie heißt es wieder? Isenheimer Altar, ja. Dass Johannes mit diesem langen Finger, überlangen Finger auf Jesus hinweist. Siehe, das ist das Lamm Gottes. Normalerweise müssen Männer, Menschen, ein Lamm haben, um zu opfern für sich selbst. Aber jetzt stellt Gott ein Lamm zur Verfügung. Und dies ist das Lamm, das die Sünde der ganzen Welt hinwegnimmt. Im Grundtext wird ein Wort gebraucht, das eigentlich aufheben heißt. Aufheben und weg. Es bleibt nicht an dieser Stelle. Die Sünde wird, wenn Jesus sie trägt, weggenommen. 2. Korinther 5, Vers 21. Da hat Luther sehr gut übersetzt. Er, Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm würden die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Zweimal geschieht ein Werden. Christus wird für uns zum Sündopfer. Das hebräische Wort für Sündopfer heißt Sünde. Er wird stellvertretend zu unserem Sündopfer, damit wir würden die Gerechtigkeit, die vor Gott Geltung hat. Also Jesus kommt in die Welt, um Sünde wegzunehmen, damit uns geholfen werden kann, damit wir gerettet werden können. Aber das genügt nicht. Jesus selbst ergreift dann das Wort und ruft, schon vorher, aber auch nachher tut er das, bis heute. Die Schrift deutet an, dass wenn heute der Ruf durch Evangelisten und sonstigen Christen, die diesen Ruf ergehen lassen, wenn die zu Jesus oder zu Gott rufen, dass es eigentlich Jesus ist, der durch sie ruft. Er hat ja gesagt, als er den Heiligen Geist schicken würde, ich komme zu euch. Der Heilige Geist ist der große Rufer Gottes. Und Jesus sagt, ich werde ihn zu euch schicken und wenn ich ihn zu euch schicke, wird er die Welt überführen. Mit anderen Worten, er nimmt die Jünger mit sich und lässt sie rufen. Und so geschieht an zwei Stellen etwas, wenn der Ruf hinausgeht. Der Jünger wird veranlasst, durch den Geist zu rufen. In seiner Kraft ist er Zeuge Jesu. Ihr werdet meine Zeugen sein, wann der Geist über euch kommt. Und den haben wir und durch ihn sind wir Zeugen. Aber zu gleicher Zeit, wenn wir durch den Geist diesen Ruf ergehen lassen, persönlich unter vier Augen oder sonst wo in einer weiteren Öffentlichkeit, wenn dieser Ruf hinausgeht, ist der Heilige Geist dort, wo das Ohr ist, um diesen Ruf an den inneren Menschen zu bringen. So ruft Jesus zur Umkehr zu Gott. Lukas 5, Vers 32. Lukas 5, 32. Ich bin gekommen, ich kürze den Vers ab, ich bin gekommen, Sünder zur Buße zu rufen, zum Umdenken, aber zu einem Umdenken, das den ganzen Menschen dann mitnimmt. Im Denken ist das Schaltpult. Und wenn dort geschaltet wird, wenn der Mensch integer ist, eine Einheit, dann kommt alles mit, Empfinden und Wille und Handeln. Das griechische Wort ist also ein umfassendes Wort. Es beginnt beim Denkschaltpult, aber warum? Weil dort eben die Weichen gestellt werden. Und denn, dann soll der ganze Mensch von ganzem Herzen umkehren. Jesus ist gekommen, Menschen zu dieser Umkehr zu rufen, zu diesem Umdenken, um Handeln, wenn man das so sagen darf. Und das tut er heute noch. Paulus sagt einmal, so habt ihr Jesus nicht gehört. Der Übersetzer fühlt sich da ein bisschen unbequem und möchte manchmal so umbasteln, damit das etwas anders sich hört in unseren Ohren. Nein, können wir ruhig so lassen. Er meint, was er sagt. Die ephesischen Christen und sonstigen, die dieses Wort gehört hatten, zu denen der Brief jetzt geschrieben wurde, die hatten das Evangelium gehört von Menschen, aber als Menschen es verkündeten, war Jesus am Rufen durch den Heiligen Geist. Jesus ist in die Welt gekommen, um zu rufen, den Ruf Gottes im Garten Eden fortzusetzen. Jemand hat sehr schön darauf aufmerksam gemacht, im Garten rief Gott und sagte, Adam, wo bist du? Und dann erinnerte er den Kain daran und fragte ihn: Kain, wo ist dein Bruder? Das ist dann die nächste Frage. Wo bist du? Und wenn sie sich finden lassen, fragt er: Wo ist dein Bruder? Jesus ist am Rufen durch uns und will das andere auch zu ihm finden. Drittens, wenn Jesus rettet, wenn er hilft, tut er das, indem er zwischen uns und Gott vermittelt. Sein Tod am Kreuz ist die große Vermittlung, aber es hört dort nicht auf. In 1. Timotheus 2 lesen wir: Es gibt einen Gott und einen Mittler zwischen Gott und Menschen. Ein Mensch, so im Grundtext. Das heißt, dieser eine Mittler ist ein Mensch, Gott in Menschengestalt, einer von uns. Gott wurde einer von uns, damit eine richtige Brücke geschaffen würde. Der Hebräerschreiber legt Wert darauf, in Kapitel 5 festzuhalten, dass ein Hohepriester aus der Reihe von Menschen genommen wird. Wir haben einen hohen Priester, der ist einer von uns, aber nicht nur von uns, er ist auch einer von oben. Er ist der geeignete Vermittler. Wir haben einen Gott und einen Mittler zwischen uns und diesem Gott. Einen Menschen, der uns versteht, Jesus Christus, der wirklich vermitteln kann. Wie vermittelt er? Nun, er führt uns zu Gott. Er nimmt uns an die Hand und bringt uns heim. Er ruft nicht nur, wenn wir uns rufen lassen, führt er uns zu Gott. 1. Petrus 3, Vers 18: Ein Gerechter starb für Ungerechte, litt für Ungerechte, damit er uns zu Gott führte. Er möchte uns ganz dorthin führen, in die Gemeinschaft mit Gott. Deshalb heißt es in Epheser 2, Vers 18: In ihm, in Jesus Christus, haben wir in einem Geiste den Zugang hin zu Gott, in die Gegenwart Gottes. Im Grundtext steht dort das Pronomen, ein starkes Pronomen, das bedeutet ganz in die Gegenwart. Ross. Nicht nur nach Gott oder hin zu Gott, sondern genau dorthin. Wir kommen an. Auf dieser Grundlage, auf diesem Weg können wir wirklich zu Gott kommen und wieder Gemeinschaft mit ihm haben. Zu Gott kommen heißt, dass wir wieder Gesprächsgemeinschaft mit ihm haben. Paulus spricht hier vom Gebet. Jetzt können wir wieder beten. Ich war kürzlich auf einer Bibelschule, hatte dort zu sprechen, Vorträge zu halten. Und da kam der Text aus Apostelgeschichte 9 dran. Jesus erscheint dem Ananias und sagt zum Ananias: Du, geh nach Damaskus in die Gasse, oder er wohnt wahrscheinlich schon in Damaskus, aber geh in die Gasse, die Schmale heißt. Dort ist ein Mann namens Saulus und du sollst ihm die Hände auflegen, damit er sehend werde, denn siehe, er betet. Aha. Das heißt, er ist jetzt versöhnt. Nicht so betet wie die Pharisäer. Er war ein Pharisäer. Nicht so. Zum ersten Mal im Leben betet er wirklich. Dies nennt man jetzt, kann man jetzt Gebet nennen. Und derselbe Paulus, später heißt er Paulus, der sagt dann, greift eine Formulierung auf, die in diesem Text vorkommt. Ananias sagt zu Jesus: Ich weiß von diesem, dass er Vollmacht hat, alle, die deinen Namen hier anrufen, gefangen zu nehmen. Wer sind die, die den Namen Jesus anrufen? Das sind die Christen. Christen heißen also Betende. Und Paulus greift diese Formulierung auf im ersten Korintherbrief und spricht alle Christen in der Welt an, so an als Menschen, die den Namen des Herrn Jesus anrufen. An jedem Ort, bei uns und bei Ihnen, wo immer Sie sind, ob in Korinth oder bei Paulus oder sonst wo. Christen sind betende Menschen. Sie sind versöhnt. Sie können jetzt sprechen mit Gott. Wenn Paulus sagt, betet ohne Unterlass, dann heißt das natürlich nicht, dass wir dauernd am Reden sein sollten Richtung Himmel. Aber es heißt, dass das Gebet nicht abreißen soll. Wir sollten ständig, immer wieder am Beten sein. Es sollte dies das Natürlichste sein, ob wir sitzen, dort wo Sie jetzt sitzen. Sie können jede Zeit, immer wieder, während ich hier spreche, beten. Und das geht gut. Sie können zu gleicher Zeit mich anhören, zuhören, mir zuhören. Und Sie können zur gleichen Zeit beten. Das ist das Interessante. Beten kann man, während man anderes tut. Sie können anschließend mit Leuten sprechen und gleichzeitig beten, dass der Herr dieses Gespräch führt. Sie können ausgehen und im Gang kann irgendetwas, im Foyer kann irgendetwas geschehen. Sie können die ganze Zeit beten. Sie können ausgehen, betend auf die Straße gehen, betend nach Hause fahren, betend das Mittagessen vorbereiten. Das geht. Christen sind Menschen, die stehen in Verbindung. Dazu kam Jesus in die Welt. Damit wir wieder zu Hause sein in dieser Familie und ein ständiges Gespräch stattfinden könnte. Man muss sich einmal vorstellen, Gott hat von Ewigkeit her in der Trinität Gespräch geführt. Da war keine Langeweile zu dritt. Er bietet uns einen Zugang zum Vater und wir dürfen ohne Hindernis zu Gott reden und wissen, wir werden gehört. Johannes 14, Vers 6. Niemand kommt zum Vater denn durch mich, aber so kommt man. So kommt man zum Vater. Und wenn wir zu ihm kommen, dann reicht er uns die Gnadengüter seines Vaters dar. Hebräer 4, Verse 14 bis 16. Da wir also einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel ging, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis, das heißt das Bekenntnis zu ihm, festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten. Also geben wir unsere Schwachheiten ruhig zu. Wenn wir schwach sind, dann ist die Möglichkeit, stark zu sein, sonst nicht. Er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Er ist einer, der in allem versucht worden ist und in gleicher Weise Sünde ausgenommen. Lasst uns also, im Blick darauf, mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen. Und die brauchen wir. Und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Wir dürfen schon im Voraus beten. Wir dürfen in unserer gegenwärtigen Schwachheit und Not beten. Und wir dürfen im Voraus beten. Herr, ich habe an dem und dem Tag Folgendes zu tun. Und ich befürchte, wenn ich dorthin komme und was immer es ist, ich könnte in Not kommen, könntest du mir dann beistehen? Ja, das werde ich gern tun, sagt Jesus. Hat er schon im Voraus verheißen. Achten wir darauf, dass die Stelle, von der diese Gnade kommt, ein Thron ist. Thron des Königs. Hier ist einer, der verfügt über unsere Umstände. Und der ist imstande zu helfen. Der Gott des Himmels wird unser Retter in Jesus Christus. Und weiter. Jesus Christus hilft uns, indem er uns ein Lebensbeispiel gibt. Ein Lebensmodell, ein Leitbild, das kommt immer wieder vor. Ein Leitbild genügt nicht, aber wir müssen eins haben, denn es ist immer noch so, dass wir die Entscheidung treffen müssen und so müssen wir erst Informationen haben. Jesus ist an zwei Stellen, um uns zu helfen. Er ist in uns und liefert uns die Kraft und die Dynamik, das ist klar. Aber so mechanisch geht das Leben nicht. Wir haben dennoch zu vernehmen, was der Wille Gottes ist, zu prüfen, was ihm wohlgefällig ist. Wir brauchen ein Bild, wir müssen uns irgendwie Vorstellungen machen von dem, was wir zu tun haben. Und so sorgt die Schrift dafür, dass sie uns nicht nur mitteilt, Jesus ist in uns, das neue Leben, sondern Jesus ist vor uns. Und wir haben die Evangelien, die zeigen uns, wie Jesus war, wie er gelebt und gehandelt, gesprochen und gedacht hat. Dann haben wir die Ergänzungen der Briefe. Sie zeigen uns noch deutlicher, wer dieser Jesus war. Und so können wir uns ein Bild machen aus dem Wort Gottes, wer Jesus ist. Und da haben wir das Modell, das Leitbild. Und das hilft uns. Das ist praktisch. Jetzt haben wir es vor uns. Jetzt wissen wir, wie wir zu handeln haben. So wie Jesus. Jesus selbst sagt in Matthäus 11, Vers 29, lernt von mir. Ein Schüler in jener Zeit war jemand, der mit einem Lehrer, einem Rabbi reiste und ihn beobachten durfte. Er lernte durch die Augen und durch die Ohren und dann anschließend durch sein eigenes Tun, wenn er sich versuchte, in dem Bemühen, diesem Rabbi jetzt nachzuahmen. Aber zuerst einmal hat er beobachtet. Und die 12 Jünger durften Jesus beobachten. Johannes sagt, wir haben geschaut, nicht nur gesehen, geschaut, beschaut. Wie macht er das? Und dann kann ich geradezu sehen, wie Johannes jetzt aufpasst. Jetzt kommen die Pharisäer. Und dort sind die Sadduzäer mit ihren Fragen. Und was für ein Gesicht machen sie? Und jetzt stellen sie ihre Fragen. Und wie wird Jesus jetzt reagieren? Der schaut in sein Gesicht, betrachtet jede Muskel, die Augen, die Wimpern. Denn da kann man eine ganze Menge lesen von dem Wesen eines Menschen. Und er sieht nur Heiligkeit und Liebe. Keine Sünde. Die ganzen Gesichtszüge und die Worte, wenn sie rauskommen, sind nur eine Harmonie, eine gesunde Mischung von Heiligkeit und Liebe, keine Sünde. Dann können wir beten, o Herr, mache mich so, ja? Mache mich so, wie du bist, lernt von mir. Johannes sagt dann im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 6, wer sagt, er sei in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie er lebte. Sandalen ausgenommen, ja. Und so weiter. Sie müssen nicht die Kleider tragen, die er trug, oder nach Palästina reisen und so weiter. Es geht hier um den Charakter von Jesus. Es geht hier darum, dass wir, lassen Sie mich es einfach machen, es geht um die zwei Hauptbestandteile seines Wesens, Heiligkeit und Liebe. Und da haben wir dein ganzes Wesen zusammengefasst. Sie können alle Eigenschaften Jesu nehmen, die lassen sich meines Erachtens einordnen in diese zwei Gruppen. Aber sie sind eine Harmonie, sie scheinen polarisiert zu sein, aber sie ergänzen einander. Sie kollidieren nie bei Jesus. Heiligkeit und Liebe. Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, Gnade, was immer sie wollen. Was immer sie möchten, dass sie seien, das hat Jesus. Der ist verpflichtet, so zu leben, so zu wandeln, so zu sein, wie er ist. Philipper 2 sagt Paulus zu den philippischen Christen, die haben ja einige Mühe, miteinander auszukommen. Alle lieben den Apostel Paulus. Sie setzen sich stark ein für ihn. Aber unter sich haben sie manchmal hier Schwierigkeiten. Und das ist verständlich, das haben wir auch. Und dann sagt er, es gibt manche Voraussetzungen bei euch. Ihr habt herzliche Gemeinschaft im Heiligen Geist und so weiter. Er listet da einiges auf. Aber ich möchte, dass ihr eines Sinnes seid. Eine Harmonie, dass eine Harmonie da wäre in eurem Denken und Handeln, dass ihr euch so wie ein gutes Musikstück euch ergänzen würdet. Und das könnte geschehen, wenn jeder von euch Jesus Christus als Beispiel nehmen würde. Ein jeder von euch lerne so zu denken, wie Jesus Christus dachte. Sehen Sie, die Buße zu Gott, die Umkehr beginnt im Denken. Und dann kommt alles mit. Und so leben wir. Wenn das Denken richtig ist, dann folgt alles. Lernt so zu denken, wie Jesus Christus dachte. Können Sie nachlesen, Philipper 2. Er war bereit, er, der Gott war im Wesen, war bereit, auf alle Herrlichkeit zu verzichten, ein anderes Kleid anzunehmen, das Kleid eines Sklaven, und dann noch die Stufen runterzugehen bis in den Tod. Paulus scheint zu sagen, ich kann euch garantieren, wenn ihr diesen Weg einschlägt und so lernt zu denken wie Jesus, jeder von euch, dann wird in Philippi Harmonie herrschen. Können Sie sich vorstellen, ja? Können wir uns gut vorstellen. Adolf Wunderlich erzählt von einer Gemeinde im Siegerland, wo zwei Brüder in Uneinigkeit gerieten und keine Bemühungen, diesen zwei Brüdern zu helfen, gelangen. Und dann kam ein Bruder in die Gemeinde, sie haben ja diese Reiseprediger dort, und jetzt wollte er sich bemühen. Und er war schon bekannt dafür, dass er Gnade hatte, dass es ihm gelang, Schwierigkeiten oder Spannungen zu schlichten. Und dann hat er begonnen, im Gespräch zuerst hat er die Brüder, die anderen, eingeladen und sich erzählen lassen. Und dann hat er gesagt, ja, die Brüder sollten bereit sein, beide den unteren Weg zu gehen. Und dann sagte ein Bruder zu ihm über die zwei, Bruder, wenn die auch beide den unteren Weg gehen, die werden sich da treffen und miteinander zanken. Nun, wir wissen, dann ist es noch immer nicht der untere Weg. Ja. Jesus Christus ist uns vorangegangen und mir ist eine Hilfe gewesen. Hebräer Kapitel 2, lassen Sie mich mit diesem Wort schließen. Wir sollten die Augen gerichtet halten auf ihn, denn er ist der Anfänger oder der Vorangeher, der Pionier, der vorangeht, die Bahn bricht, eigentlich der Bahnbrecher und Vollender unseres Glaubens. Das heißt, Jesus ist vorangegangen, aber er ist nicht dort weit weg und wartet jetzt auf uns. Komm jetzt, ja, endlich mal. Nee. Er ist auch hier bei mir und geht mit mir, ist in mir, ist bei mir und sorgt dafür, dass ich ankomme ans Ziel. Wir könnten vielleicht besser übersetzen, er ist Bahnbrecher, der damals voranging und jetzt ans Ziel bringender. Vollender heißt, der ans Ziel bringt, nimmt mich mit und bringt mich ans Ziel. Dazu kam Jesus in die Welt. Wir wollen beten. O Herr Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist und dass du beim Erbarmen hattest mit uns in unserem Schlamm, in unserer Sünde. Du hast uns herausgeholt, hast dich nicht geniert, uns anzufassen. Hast du unseren Aussatz geheilt, uns auf einen Felsen gestellt und nun dürfen wir mit dir gehen, singend, preisend. Bewahre uns, Herr. Danke, Herr, dass du uns ans Ziel bringen willst. Amen.